Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Garantiezins war ein überzeugendes Verkaufsargument, mit dem Versicherungen jahrzehntelang ihre Produkte erfolgreich vertreiben konnten. Doch seit der Finanzkrise verbuchen Versicherungen Verluste bei Kapitalanlagen. Und die werden auf die Kunden abgewälzt. Die Branche ist in jeder Hinsicht im Umbruch. Alle großen Gesellschaften entwickeln Geschäftsmodelle, die sich an Internetkonzernen wie Amazon orientieren. Hallo Herr Kaiser war gestern. Ein Feature von Agnes Handwerk.
Guten Tag, Herr Kaiser.
Hallo, Herr Kaiser.
Tag, Herr Kaiser.
Herr Kaiser, der freundliche Versicherungsvertreter, in den 80ern noch mit Helmut Kohl-Brille und vornamenslos, galt zwar als langweilig, stand aber bis in die Nullerjahre für Sicherheit und Solidität, so wie die Lebensversicherungen, die er verkaufte. Laufzeit bis zur Rente, Garantiezinsen samt Todesfallklausel. Und diesen Herrn Kaiser hat ein Online-Vergleichsportal für Versicherungspolicen jetzt werbewirksam nach Hause geschickt.
Also dann, gute Heimreise nach Hamburg. Oder war er Mannheim?
Mach Schluss mit deinem Versicherungsvertreter.
In dem Spot brauchen Versicherte keinen Berater mehr, sondern informieren sich lieber selbst, und zwar online. Die alten Versicherungsgiganten haben Konkurrenz bekommen. Sie können sich nicht mehr hinter den Glasfassaden ihrer Verwaltungsburgen verschanzen. Die müssen sich angesichts der Digitalisierung tatsächlich neu erfinden. Alles soll schlanker werden, transparenter und kundenorientierter, ohne Herrn Kaiser.
Die Finanzkrise beschleunigt diesen Wandel, denn mit der Niedrigzinspolitik der EZB, der Europäischen Zentralbank, werden Lebensversicherungen mit hohen Garantiezinsen für Versicherungen ganz einfach unrentabel.
Rentner demonstrieren vor Banken, die ihnen Lehman-Zertifikate als sichere Anlage verkauft haben. Über Nacht sind sie wertlos geworden. Die Bundesregierung stützt die Banken mit einem 500 Milliarden Euro Sicherungsfonds. Auch die Aktien der Versicherungskonzerne brechen ein. Aber ihr Kurs geht schnell wieder steil nach oben, denn sie verfügen über festverzinsliche Kapitalanlagen, die gerade in der Krise gute Erträge abwerfen. Die Garantiezinsen für die Versicherten scheinen gesichert. Helmut Lange, seinen Namen hat die Redaktion geändert, macht sich damals keine Sorgen um seine Geldanlage. Bewusst hat er kein spekulatives Bankprodukt gekauft, sondern eine Kapitallebensversicherung mit einem Garantiezins von 3,5% abgeschlossen.
Mein Bild war immer, diese Versicherungen, die sind seriös und machen das auch gut. Die haben da so viele Möglichkeiten. Von den Banken her, ja, da war man ein bisschen verunsichert, was die da gemacht haben. Aber Versicherung hat man immer den Eindruck gehabt, da wird überwacht. Da war man im sicheren Hafen, hat man da gedacht. Aber das war jetzt dann doch nicht so.
Lebensversicherungen, Rürup- und Riester-Renten sind Produkte der Versicherungswirtschaft. Garantiezinsen bis zu 4% und vor allem die in Aussicht gestellten Überschussbeteiligungen machen die Policen zu einem Verkaufsrenner. Fast 90 Millionen solcher Verträge sind heute im Umlauf. Doch mit der Niedrigzinspolitik der EZB gehen die Kalkulationen der Versicherer nicht mehr auf.
Vor Jahren wurden 4% garantiert, als die Kapitalmarktzinsen noch sehr viel höher waren und jeder dachte, 4% sei über die vielen nächsten Jahre hinaus überhaupt kein Problem zu erwirtschaften.
Fred Wagner hält den Lehrstuhl für Versicherungsökonomie an der Universität Leipzig und erklärt:
Inzwischen ist der Zins am Kapitalmarkt dramatisch gesunken. Der sogenannte risikofreie Zins, das ist ein Zins, von dem man meint, er wird in jedem Fall zu erwirtschaften sein und liegt nicht unter Risiko. Ich sag mal, eine 10-Jahres-Staatsanleihe Deutschland notiert am Kapitalmarkt heute mit roundabout 0,5%. Und das ist sehr viel weniger als die Zinsgarantien, die in der Vergangenheit gegeben wurden. Nun hat der Staat einen Sicherheitsmechanismus eingeführt, damit die Lebensversicherer hinreichend sicher ihre Garantien gegenüber den Kunden auch erfüllen können.
Infolge der Finanzkrise sind die Versicherer seit 2011 gesetzlich verpflichtet, die Garantiezinsen ihrer Lebensversicherungs- und Altersvorsorgepolicen langfristig abzusichern.
Was bedeutet das, wenn die Zinszusatzreserven gebildet werden? Woraus werden die gebildet?
Fred Wagner beantwortet seine Frage selbst.
Die werden gebildet in erster Linie erstmal aus den Überschüssen, die die Lebensversicherer heute noch erwirtschaften. Damit sinken die verwendungsfähigen Überschüsse. Was geschieht damit? Die werden zurückgestellt, damit die Sparergenerationen zukünftig noch ihre Garantiezinsen kriegen können. Und jetzt ist die Frage, wen belastet das und wen begünstigt das? Das belastet erstmal die Sparergenerationen, die heute keinen so hohen Überschusssatz bekommen, damit in Zukunft die Sparergenerationen ihren Garantiezins aber noch bekommen können.
Helmut Lange nimmt seinen Vertrag von 1991 zur Hand, auf dem schwarz auf weiß zu lesen ist, dass er bei einer Laufzeit von 27 Jahren und einer Einzahlung von 274.000 D-Mark eine Überschussbeteiligung von 334.076 D-Mark erhält. Das heißt, dass sich sein Einzahlungsbetrag während der Laufzeit mehr als verdoppelt. Quer über dem Blatt steht in hellgrauer Schrift unverbindliche Prognose.
Das Vertragswerk von Lebensversicherungen unterscheidet sich grundlegend von dem von Sachversicherungen, die gegen Risiken wie Diebstahl oder Brand absichern. Kapitallebensversicherungen sind im Grunde genommen Geldanlagen. Ein Grund, weshalb Versicherte auch am Bilanzgewinn der Unternehmen beteiligt werden.
Das ist so, dass die Kunden hier im Kollektiv sparen,
erklärt Fred Wagner.
Im Kollektiv sparen heißt, dass die Kapitalbeträge, die hier eingesammelt werden, also das kann man sich treuhänderisch vorstellen, durch ein Versicherungsunternehmen eingesammelt werden und am Kapitalmarkt angelegt werden für das Kollektiv. Aus diesem Sparkapital wird ein Zinssatz erwirtschaftet am Kapitalmarkt. Ein Mindestzinssatz wird den Kunden garantiert. Das hat gesetzliche Grundlagen. Das, was darüber hinaus erwirtschaftet wird, muss, das ist Recht und Gesetz, muss zu mindestens 90% dem Versicherungsnehmer zugeführt werden. Variabel ist dann die Höhe des erwirtschafteten Überschusses, das ist kapitalmarktabhängig.
Und vom Management des jeweiligen Unternehmens. Zu den Überschüssen gehören auch die Bewertungsreserven, denn die Versicherten sollen auch am Vermögen der Versicherungen teilhaben. An den Glaspalästen, wie es die Verbraucherschützerin Edda Castello einmal formuliert hat. Aber seit die EZB eine konsequente Niedrigzinspolitik verfolgt, also seit 10 Jahren, können Versicherungsunternehmen diese gesetzlichen Regeln nicht mehr ohne weiteres erfüllen. Sie könnten, so argumentiert zumindest die Branche, das nicht mehr am Markt erwirtschaften und müssten an ihre eigenen Rücklagen gehen, was wiederum die langfristigen Verpflichtungen gefährde. Der Gesetzgeber hat das Klagen erhört und sie mit dem Lebensversicherungsreformgesetz, dem LVRG von 2014, entlastet. Das hat unter anderem zur Folge, dass die Ausschüttung von Überschussbeteiligungen aus Bewertungsreserven an die Versicherten erheblich zurückgeht. Helmut Lange hat das gerade durch ein Schreiben der Hannoverschen Direktversicherung erfahren.
Immer ging es jährlich weniger bis zu meiner jetzigen Ablaufleistung, wo dann der Auszahlungsbetrag eben um fast 20.000 reduziert wurde. Auf dem jährlichen Abrechnungsschreiben war eben plötzlich mal so der Hinweis, dieser Vertrag nimmt nicht mehr an den Bewertungsreserven teil. Vor 27 Jahren, 32 war ich, und da habe ich diese Versicherung abgeschlossen. Da wurde mir eben in Aussicht gestellt, dass mehr als das Doppelte dann herausspringt.
Seine Kapitallebensversicherung ist im Juli 2018 ausgelaufen. Jetzt hat er eine detaillierte Auskunft über den Verlauf seines Vertrags angefordert.
Ich kann es nicht nachvollziehen, warum mir angedeutet wurde, so und so viel. Und jetzt rausgenommen, die Bewertungsreserven. Ich kann es nicht nachrechnen, was da los ist. Und das scheint mir so ein bisschen, Willkür will ich jetzt nicht sagen, aber man weiß es eben einfach nicht.
Mit Kürzungen bei Überschussbeteiligung und Bewertungsreserven kommen die Folgen der Finanzkrise bei den Versicherten jetzt an. Der Bund der Versicherten kritisiert, dass das Lebensversicherungsreformgesetz den Versicherern zu viele Möglichkeiten einräume, Gelder für eigene Zwecke einzubehalten. Axel Kleinlein, Sprecher des BDV, findet dafür drastische Worte.
Ich rede hier gerne vom legalen Betrug, denn am Anfang bei Vertragsabschluss wurde den Kunden suggeriert, sie würden besonders viel Geld bekommen durch die Überschussbeteiligung. Tatsächlich haben die Unternehmen aber viele Möglichkeiten, an diese Überschussbeteiligung ranzugehen, sodass am Schluss deutlich weniger rauskommt. Das fühlt sich für die Kunden am Schluss an wie Betrug.
Obwohl die Lebensversicherer deutlich entlastet wurden, wird ihnen ihre eigene Geschäftspolitik aus der Zeit vor der Finanzkrise zum Problem. Denn sie müssen die eingegangenen Garantien mit hohen Kapitalrückstellungen absichern. Nach dem Jahresbericht der BaFin belaufen die sich jetzt schon auf mehr als 59 Milliarden Euro. Aus diesem Grund wollen einige Lebensversicherer ihre Altverträge, die jetzt eher eine Altlast sind, abstoßen. Der Begriff dafür Run-off, was so viel heißt wie auslaufen lassen, abwickeln.
Kleine Wasserfontänen sprudeln vor dem Unternehmenssitz von Generali Deutschland in München. Alles wie gehabt? Im Juli diesen heißen Sommers verkauft Generali Deutschland ihre Tochtergesellschaft Generali Leben zu 89,9% an die Viridium-Gruppe mit Sitz in Neu-Isenburg. Bei dem Verkauf, der von der BaFin noch genehmigt werden muss, handelt es sich um einen Bestand von 4 Millionen Lebensversicherungsverträgen. Vorstandsmitglied Uli Rothaufe erklärt dazu:
Wir gehen eine strategische Partnerschaft ein mit der Viridium-Gruppe und wir sagen für alle Beteiligten, ist diese Lösung genau die richtige Lösung. Und es wird eben nicht so sein, dass es irgendwelche Benachteiligten in dem Konstrukt gibt.
Die Viridium-Gruppe ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Hannover Rück und dem britischen Finanzinvestor Cinven. Eigentlich ein Konkurrent, denn zu ihr gehört Heidelberger Leben, die wie Generali fondsgebundene Lebensversicherungen vertreibt. Wie profitiert dann die Viridium-Gruppe von dieser Übernahme? Es heißt, sie sei spezialisiert auf die Abwicklung von Verträgen. Und was wird aus den Überschussbeteiligungen für die Versicherten? Werden die weiter zusammengestrichen? Generali Deutschland hat beim Verkauf einen Anteil einbehalten, beruhigt Uli Rothaufe.
Die 10,1%, die behält weiterhin, wie heute auch, die GDAG, um dann auch einen weiteren Aufsichtsratsposten in dem Konstrukt zu behalten, um auch die Geschicke weiterhin letztendlich mit zu diskutieren.
Aber auf die Entscheidungen des Managements der Viridium-Gruppe hat Generali Deutschland damit keinen Einfluss mehr.
Mit seiner Neuausrichtung verfolgt Generali Deutschland eine Strategie, so wie sie jetzt in der Branche üblich ist. Versicherungen bieten fondsgebundene Lebensversicherungen an mit variablem Garantiezins. Die einfache Formel lautet: Je geringer der Garantiezins, desto weniger Kapitalrückstellungen müssen gebildet werden. Für den Kunden heißt es wiederum: Je höher der Garantiezins, desto mehr muss er dafür zahlen. Nach Einschätzung von Holger Rode von der Stiftung Warentest rentieren sich solche Verträge nicht mehr.
Die Lebensversicherer versuchen jetzt mit neuen Produkten das Feld aufzurollen mit Produkten, die einen geringen Garantiewert bieten. Das ist aber weit weg von dem ursprünglichen Modell und der Geschäftsidee und auch von der Idee einer Lebensversicherung oder Rentenversicherung, dass man hier eine Garantieverzinsung hat, auf die man sich immer verlassen konnte. Es kristallisiert sich jetzt auch heraus, dass auch Lebensversicherer nichts anderes sind als Vermögensverwalter, wie andere eben auch. Und deshalb ähneln sich diese Produkte, die Lebensversicherer jetzt anbieten, immer mehr den Produkten, wie sie bei Fondsgesellschaften bekommen.
Der Garantiebegriff erodiert, bekräftigt Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Das bedeutet, dass man eigentlich alles auf die Schultern der Verbraucher legt und das, wofür eine Versicherung mal gestanden hat, nämlich langfristige Sicherheit, die verschwindet vollkommen. Und da muss man sich eigentlich die Frage stellen, ist dann eine Versicherung überhaupt noch das richtige Produkt?
Smart Insurance Offensive oder neue Klassik lauten die Slogans, mit denen Versicherungskonzerne für ihre neuen Produkte werben. Der Trend geht dahin, dass die Risiken viel mehr als bisher auf den Einzelnen zugeschnitten und verlagert werden. Dabei kommen neue Berechnungsmethoden zur Anwendung. Ein Testfeld und Wegbereiter ist die Kfz-Versicherung.
Telematiktarife werden vor allem Fahranfängern, die hohe Prämien zahlen müssen, angeboten. Wenn Sie sich bereit erklären, einen kleinen schwarzen Kasten in Ihrem Auto zu installieren, der Ihre Fahrdaten aufzeichnet, können Sie mit Abschlägen rechnen, denn die Prämie wird dann nicht mehr nach Alter und Erfahrung, sondern nach dem tatsächlichen Fahrverhalten berechnet.
Telematiktarife sind Vorreiter für individuell zugeschnittene Prämien, die vor allem auf persönlichen Daten beruhen. In großem Stil gesammelt, Big Data, und natürlich digital verarbeitet, kommen dabei mathematische Methoden zum Einsatz, die in der Finanzmathematik zur Abschätzung von Risiken entwickelt wurden. Hier kommen indirekt Erfahrungen aus der Finanzkrise ins Spiel. Und das waren nicht nur gute Erfahrungen. Bei der Abschätzung von Risiken wurden finanzmathematisch berechnete Korrelationen als Kausalitäten interpretiert, was zu fatalen Fehleinschätzungen führte. Daraus sollte man lernen, meint Fred Wagner, Professor für Versicherungsökonomie an der Universität Leipzig.
Man versucht dann Zusammenhänge zu erkennen über Data Analytics, kommt zu Algorithmen, die dann auf weitere Phänomene angewandt werden. Aus der Erfahrung von bestimmten Risiken schließt man auf die Umstände auf ähnliche Risiken mithilfe von Algorithmen. Das, was hier die Algorithmen liefern, sind im Grunde Zusammenhänge von Daten, die in einer bestimmten Stärke bestehen oder nicht bestehen. Das nennt man Korrelationen. Und die Korrelationen werden dann aber als Kausalitäten interpretiert, also als Wenn-Dann-Beziehungen. Korrelationen sind nicht unbedingt Wenn-Dann-Beziehungen. Eine Korrelation ist noch keine Kausalität.
Versicherungen haben schon immer auf der Basis persönlicher Daten Risikoklassen berechnet. Aber mit Data Analytics, also dem Gewinn von Informationen aus statistischen Daten und Modellen, können persönliche Daten in weitaus größerem Umfang zur individuellen Risikoklassifizierung verwendet werden als bisher. Aber wer kann die weitgehend automatisierten Prozesse noch überprüfen?
Aus der Erfahrung von bestimmten Risiken schließt man auf ähnliche Risiken mithilfe von Algorithmen. Und je künstlicher die Intelligenz wird, desto mehr werden da selbstlernende Systeme eingesetzt, die dann das Problem haben, und das halte ich wirklich auch für ein Problem, dass man die Algorithmen selbst menschlich kaum noch nachvollzieht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch groß, dass die Schlüsse richtig sind, aber vielleicht weiß kein Mensch mehr, warum eigentlich.
Der Verwendung persönlicher Daten muss der Versicherte zustimmen. Versicherungen werben deshalb massiv um das Vertrauen von Kunden und präsentieren sich als Ratgeber und Lebenshelfer. So bietet Generali Deutschland zusätzlich zu Lebensversicherungsprodukten eine Art Fitnessprogramm an.
Wir wollen dem Kunden helfen, sich gesünder zu verhalten. Wir unterstützen ihn dabei, wir belohnen ihn dabei und wir bieten Programme an, vergünstigt, um ihn dahin zu bringen, komplett im Sinne des Kunden.
Erklärt Uli Rothaufe. Das Fitnessprogramm wurde von Discovery Limited entwickelt, einem Finanzdienstleister mit Sitz in Südafrika. Am Anfang steht ein Gesundheitstest. Im weiteren Verlauf gibt der Kunde an, wie oft er zum Beispiel Sport treibt und sich gesund ernährt. Wenn er Ausdauer bei den aufgestellten Trainingsparametern an den Tag legt, wird er belohnt. Das Programm könnte eine Art Versuchsballon sein, wie weit Kunden ihre persönlichen Daten einem Versicherer überlassen. Denn damit erschließen sich für die Unternehmen neue Potenziale. Das Geschäftliche steht in der Kommunikation allerdings nicht im Vordergrund.
Wir wollen nicht nur da sein im konkreten Leistungsfall, also dann, wenn wirklich ein Schaden oder eine Leistung in Leben eingetreten ist, sondern wir wollen den Kunden im Grunde genommen begleiten in seinen Lebensphasen und ihn unterstützen, länger zu leben, gesünder zu leben, mehr Freude am Leben zu haben und nicht erst dann als Versicherer da sein, wenn der Schaden eingetreten ist.
Die Versicherungsunternehmen werben mit fast gleichlautenden Slogans um neue Kunden. Sie unterscheiden sich sogar nicht einmal groß von dem Versprechen des Herrn Kaiser, man habe mit seiner Versicherung mehr vom Leben. Auch der AXA-Versicherungskonzern möchte nah am Kunden sein, allerdings mit den neuen technischen Möglichkeiten, erklärt Manager Christian Gründel.
Ich glaube, was neu hinzugekommen ist, ist insbesondere, dass wir diese Daten natürlich auch verwenden wollen, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Das heißt insbesondere, um Services anbieten zu können unseren Kunden, die sehr, sehr passend sind zu der jeweiligen Lebenssituation des Kunden. Das haben wir in unserer Strategie From Payer to Partner so formuliert. Das heißt, für uns geht es darum, den Kunden nicht nur als Bezahler der Police zu sehen, sondern als wirklichen Partner und wie wir unsere Kunden eigentlich bestmöglich bedienen können in jeglicher Lebenssituation.
Der französische Versicherungskonzern AXA hat in Köln seinen Firmensitz für das Deutschlandgeschäft. Christian Gründel ist Mathematiker und nach Stationen bei McKinsey und der Deutschen Bank verantwortlich für die Ambition 2020, den Erneuerungsprozess bei AXA, der nicht nur auf die Produkte beschränkt ist.
Ich glaube, dass Digitalisierung natürlich auch neue Arbeitsformen braucht. Wir haben bei AXA das New Way of Working Konzept eingeführt, was auf der Oberfläche einen Umbau unserer kompletten Räumlichkeiten bedeutet.
Die Niederlassung in Hamburg wurde nach diesem Konzept von Grund auf neu gestaltet. Oliver Eske hat sich dafür erst einmal angeschaut, wie amerikanische Tech-Unternehmen wie Google ihre Verwaltung organisieren. Seine Aufgabe war es, Elemente aus deren Unternehmenskultur in die eigene einzufügen.
Vom Azubi bis zum Vorstandsvorsitzenden gibt es zukünftig bei uns keine persönlichen Arbeitsplätze mehr, sondern wir bieten unterschiedliche Arbeitsmodule für die Mitarbeiter an und jeder Mitarbeiter hat die Flexibilität und die Möglichkeit, halt auszusuchen, wo er mit seiner Tätigkeit am besten aufgehoben ist. Doch ansonsten von den Arbeitsplätzen sehen Sie, die sind alle gleich. Ich brauche nur noch ein Kabel anzuschließen, eine Dockingstation, einen großen Bildschirm, damit auch jeder gut arbeiten kann. Ja.
Oliver Eske führt durch die verschiedenen Raummodule von Großraumbüros, durch Besprechungszimmer, gut ausgestattete Teeküchen und zu Separés, wo man sich zurückziehen und ausruhen kann. Großen Wert wurde auf die farbliche Gestaltung und Akustik gelegt. Dazu Manager Christian Gründel.
Wir wollen natürlich erreichen, dass sich unsere Kultur damit verändert, dass wir offener werden, dass unsere Räumlichkeiten im Endeffekt unsere Arbeit widerspiegeln und wir da auf eine völlig neue Art der Zusammenarbeit kommen.
In der Hamburger Niederlassung spart der Konzern mit der neuen Form der Arbeitsorganisation die Hälfte der bisherigen Bürofläche ein. Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr und jeder Mitarbeiter kann mindestens 2 Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten. Alte Angestellten-Accessoires wie Familienfotos, Vereinswimpel oder gar Topfpflanzen, die morgens erst einmal gegossen werden müssen, haben da keinen Platz mehr.
Schönen Feierabend.
Danke, gleichfalls.
Martina Gründler, Versicherungsexpertin bei der Gewerkschaft Verdi, hat früher selbst als Sachbearbeiterin einer Versicherung gearbeitet und weiß, dass es vielen altgedienten Mitarbeitern in der Versicherungsbranche schwerfällt, mit den neuen Anforderungen von Arbeitsabläufen zurechtzukommen.
Das ist ja insgesamt in der Branche ein Thema. Also wie schaffen wir denn innovative, kreative Arbeitszusammenhänge, weil wir die jetzt brauchen, weil wir neue Lösungen brauchen an vielen Stellen. Da werden neue Rahmenbedingungen geschaffen, aber ich glaube, da muss man auch genau drauf gucken, weil das hat Licht und Schatten. Das Licht ist natürlich, mehr Freiheit in der Arbeit zu haben, selbstbestimmter arbeiten zu können. Aber wie wir auch heute schon ja aus vielen Situationen kennen, kommt natürlich auch dazu das Thema ständige Erreichbarkeit, Überlastung. Wer hat denn eigentlich die Verfügungsgewalt über meine Zeit, sowohl über meine Arbeits- als auch meine Freizeit? Also da stellen sich ganz, ganz viele Fragen dran. Und ich glaube, es ist eine Chance, neue Formen von Arbeit, die auch gute Arbeit sind, zu entwickeln. Die Schwierigkeit ist natürlich immer das Unternehmen, das, ich sag mal, auch unter dem Druck der Profitabilität tun. Und wir erleben eben immer wieder, dass das Thema profitabel sein auch damit zusammenhängt, dass man möglichst wenig Geld für Personal ausgeben möchte.
Hinter den spiegelnden Glasfassaden der Versicherungskonzerne ist viel in Bewegung gekommen. Bekannte Namen wie Gerling oder Volksfürsorge sind verschwunden und in großen Versicherungskonzernen aufgegangen. Die Niedrigzinspolitik der EZB und neue gesetzliche Vorgaben für Kapitalreserven haben bewährte Geschäftsmodelle in Frage gestellt. Aber vor allem stehen die Versicherungskonzerne als Global Player in Konkurrenz zu finanzstarken Tech-Konzernen wie Amazon. Unternehmen, die Pioniere sind auf dem Gebiet der Digitalisierung und ihnen vormachen, wie guter Service und Kundenbindung funktionieren können. Amazon bietet auf seiner Plattform ohnehin schon fast alles an. Ein Button könnte in Zukunft auch zu Versicherungsprodukten führen. Und genau daran arbeitet der Online-Gigant gerade. Die ersten Stellenausschreibungen wurden schon gesichtet. Deshalb schaut auch einer der konservativsten in der Branche jetzt auf die Geschäftsmodelle und die Unternehmenskultur des Silicon Valley.
Und es gibt eben auch Kunden, die einfach sagen, hey, ich möchte am liebsten alles direkt machen. Und das versuchen wir eben mit kundenzentrierten digitalen Produkten hier im Rahmen der Agilen Training Center zu verwirklichen.
Judith Piesbergen arbeitet in der Digital Factory in München, die nach dem Modell eines Start-ups aufgebaut ist. Dahinter steht allerdings die alte und reiche Tante Allianz. Judith Piesbergen ist Teil des Teams und spricht eine andere Sprache als das klassische Versicherungsdeutsch.
Agiles Training Center heißt, dass wir hier vor Ort nach agiler Methodik arbeiten, um ein Produkt und einen Service zu entwickeln und da dabei nach Prinzipien wie Lean Startup arbeiten, Scrum als Methodik bei uns im Baukasten haben.
In der Digital Factory wird die Digitalisierung nicht neu erfunden, sondern bereits Erprobtes angewendet. Judith Piesbergen ist für Customer Experience zuständig. Das heißt, die entwickelten Produkte werden Kunden zu Testzwecken vorgeführt, um möglichst schnell Technik, Alltagstauglichkeit und Akzeptanz zu testen. Michael Franz will vor allem einfache, intuitive Anwendungen entwickeln. Denn das macht den großen Erfolg der Angebote amerikanischer Tech-Konzerne aus.
Branche Hammer, ich bin selber 20 Jahre dabei. Und die Herausforderung war jetzt, sich eine andere Brille aufzusetzen und zu schauen, was will der Kunde an der Stelle. Und so haben wir es versucht, möglichst einfach für den Kunden zu gestalten und weg von dieser fachlichen Expertise. Wir wollen ihn erstmal zur Seite stehen, was ist dir denn passiert? Und über das Erzählen quasi die Geschichte des Kunden in unsere Versicherungsgeschichte zu transformieren, um dann wieder mit unseren Backend-Systemen arbeiten zu können.
Große Versprechen. Immerhin, Stiftung Warentest hat digitale Angebote verschiedener Versicherungen geprüft und viele für gut befunden, so Holger Rode von der Stiftung. Er geht davon aus, dass auch die Kunden davon profitieren werden.
Was, glaube ich, schon besser wird in der nächsten Zeit, Verwaltungskosten werden sinken und es wird für den Kunden auf der anderen Seite einfacher an Informationen zu kommen und passende Produkte zu finden, weil einfach durch die Maschine, durch den Computer viel mehr Merkmale geprüft werden können und dann das passende Produkt gefunden werden kann. Es gibt zunehmend Plattformen im Internet, die als Makler agieren und ihren Kunden quasi den gesamten Versicherungsmarkt öffnen oder zu öffnen versprechen. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber den Programmen, die einzelne Versicherer starten, weil einzelne Versicherer den Nachteil haben, dass sie vielleicht, ich sag mal, produktneutral etwas analysieren können, aber nicht markenneutral.
Die Versicherungsbranche im Wandel. Alles verändert sich. Aber was ist mit den bereits bestehenden Verträgen?
Marco Minden würde gerne aus seiner fondsgebundenen Lebensversicherung aussteigen. Denn von den 150 Euro, die er monatlich einzahlt, behält seine Versicherung, die HDI, der Haftpflichtverband der deutschen Industrie, fast 15% für Verwaltungskosten ein.
Monatlich habe ich mittlerweile herausgefunden, dass ich 21,69 Euro jeden Monat bezahlen soll. Wofür, weiß ich bis heute nicht, kann mir auch der HDI nicht wirklich mitteilen. Die sagen einfach nur, es sind laufende Kosten, die entstehen. Und aufgrund dessen kann man keine vernünftige Altersvorsorge aufbauen. Ich würde gerne den Ausstieg machen aus dieser Lebensversicherung, aber das Ganze gestaltet sich sehr, sehr schwierig.
Abgeschlossen hatte Marco Minden seinen Vertrag 2004 beim Gerling-Konzern. Doch schon 2 Jahre später ging Gerling im Talanx-Konzern auf und der Vertrag von Marco Minden wird jetzt von der Talanx-Muttergesellschaft HDI weitergeführt. Als in den Medien von überhöhten Verwaltungskosten berichtet wird, stellt Marco Minden fest, dass genau das auch bei ihm zutrifft. Bei seinen Nachfragen erfährt er zudem, dass ihm Abschlusskosten von über 3.000 Euro in Rechnung gestellt wurden. Marco Minden sieht sich getäuscht und legt Widerspruch ein wegen Falschberatung. Aber seine Bemühungen, aus dem Vertrag herauszukommen, laufen bisher ins Leere.
Wo meine Altersvorsorge irgendwann mal hingeht, kann ich nicht sagen, ist im Moment völlig ungewiss. Von Seiten HDI ist im Moment keine Hilfestellung zu erwarten.
In einem Schreiben bedauert der HDI, dass die Wertentwicklung der fondsgebundenen Kapitallebensversicherung hinter dem Wert der eingezahlten Beiträge zurückbleibt. Das Risiko bei einer fondsgebundenen Versicherung liege beim Versicherten, heißt es lapidar. Des Weiteren könne der HDI dem Widerspruch nicht stattgeben, weil er dem Versichertenkollektiv schade. Ein Ausstieg aus dem Vertrag käme Marco Minden sehr teuer. Er sieht sich deshalb derzeit gezwungen, bis zum Ende der Laufzeit Monat für Monat seine Prämie einschließlich der Verwaltungskosten zu zahlen. Und das für einen Vertrag ohne entsprechenden Wertzuwachs. Sein Versicherungsvertrag endet im September 2039.
Zehn Jahre nach der Finanzkrise. Die Niedrigzinspolitik beschleunigt den Umbau der Versicherungsbranche. Ein Feature von Agnes Handwerk. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff und Ulrich Blöcher. Ton Christian Neumann, Regie Roman Neumann, Redaktion Martin Hartwig.